Wirkstoff Worte. Der Podcast über Präsenz, Haltung und die Kunst klarer Worte. Ich bin Thorsten Slegers. Es gibt Worte, die begleiten uns ein Leben lang. Ein Satz, der uns vielleicht irgendwann mal im Leben Mut gemacht hat. Eine Bemerkung, die uns ja verletzt hat. Oder ein Gespräch, nachdem plötzlich alles klarer war als vorher. Ich glaube, das kennt so ziemlich jeder von uns. Und genau darum geht es, denn Kommunikation ist weit mehr als das, was wir sagen. Sie entscheidet ja letztendlich darüber, ob eine Nähe entsteht, Distanz, Vertrauen, Widerstand, Klarheit oder sogar Missverständnisse. Und das ist ein Thema, das möchte ich heute mit einem lieben Kollegen, ganz sympathischer Mensch ist es, wir haben uns im Februar kennengelernt am schönen Bodensee, besprechen Wolfgang Walter Wulle. Er ist Master of Cognitive Neuroscience, Potenzialprofiler, Speaker, Podcaster, Unternehmer. Wolfgang, ich könnte noch ganz, ganz viel aufzeigen. Man muss immer gucken, welche Worte wähle ich, um dich möglichst perfekt zu beschreiben. Aber das klären wir in dieser Folge. Ganz herzlich willkommen bei Wirkstoff Worte.
Ja, vielen Dank, lieber Thorsten. Ja, das war eine wirklich tolle Begegnung im Februar, erinnere ich mich auch noch zurück. Und es hat irgendwie gleich gematcht zwischen uns so. Da war gleich so eine Verbindung da. Und da wir ja auch das Thema Worte gemeinsam als Thema haben. Und ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich bei dir zu Gast bin.
Ja, das Thema Kommunikation, es ist wirklich hochgradig spannend. Deshalb, glaube ich, hat es auch so gut gematcht, weil wir direkt im Thema drin waren. Wolfgang, wenn du einem Menschen in einem einzigen Satz erklären müsstest, womit du dich beschäftigst, wie würdest du die Wirkung von Kommunikation beschreiben?
Also die Wirkung von Kommunikation ist sehr, sehr groß, weil Worte können letztendlich Räume öffnen oder Mauern bauen. Also wir können entweder mit Worte verletzen oder wir können mit Worte aufbauen. Wir können jemand anders erreichen und ihm mit Worte auch helfen, etwas zu erkennen, zu reflektieren oder dass er zumacht und nicht offen ist dafür, für eine Reflexion. Und das Ganze hat das in meiner Arbeit als Potenzialprofiler arbeite ich ja mit der Wirkung von innen heraus. Das heißt, die Worte, die ja oft aus unserem Mund rauskommen, die beschreiben ja den Zustand, den wir im Inneren haben. Und wenn wir im Inneren nicht aufgeräumt sind, dann können oft eben auch nicht aufgeräumte Worte aus unserem Mund rauskommen, sondern da sind wir dann oftmals auch dann sehr, sehr schnell nicht mehr dissoziiert zu einer Situation, sondern assoziiert. Das heißt, wir sind sofort emotional tief drin und verknüpfen das dann unter Umständen oder wird von unserem Gehirn automatisch dann verknüpft mit einem Zustand und mit automatischen Reaktionen, die dann in uns stattfinden. Und dann sind es eben die Worte, die da kommen.
Ich habe es eben schon einleitend gesagt, Master of Cognitive Neuroscience. Das heißt, du verbindest in deinem Beruf die Neurowissenschaften mit der Kommunikation, mit Führung. Du coachst ganz, ganz viele erfolgreiche Menschen in ihrem Bereich, um eben die Worte richtig zu wählen und letztendlich natürlich mit dem Ziel, dass dies auch zum Erfolg führt. Gab es denn in deinem Leben einen Moment, in dem du ja selbst erlebt hast, Worte können im Menschen wirklich etwas verändern? Gab es da vielleicht selbst so eine ganz einschneidende Erfahrung bei dir?
Ja, da gab es so einige einschneidende Erfahrungen. Und ich erinnere mich noch an eine Situation, wo ich auch einen neuen Klienten bekommen habe. Das ist jetzt einige Jahre her. Dem wurde ich empfohlen, weil er in einem sehr, sehr schlechten Zustand war, psychisch gesehen. Und ich habe mich daran getraut, um mit ihm daran zu arbeiten. Und wir haben dann in der Arbeit herausgefunden, dass es genau das eine Ding, es ist meistens das eine Ding, das eine Veränderung auslösen kann. Und er hatte eine besondere Beziehung, war eine Beziehung im getrennten Zustand, und er hatte seine Tochter immer wieder bei sich, und es war nicht alles ganz so einfach in dieser Trennung gelaufen, und er hatte seine Tochter über alles gestellt. Also über alles, über sich, über seine Arbeit, über seine Verpflichtungen, über alles. Und als wir das herausgefunden haben und er das reflektieren konnte, dass das letztendlich der Auslöser des Übels für alles, was mit ihm passiert und passiert ist, war, konnte er eine ganz andere Perspektive darauf entwickeln und konnte einen ganz, ganz anderen Weg für sich wählen und ganz andere Maßnahmen definieren und ein ganz anderes Gespräch mit seiner Ex-Frau führen. Und innerhalb von einigen Monaten war der Drops gelutscht, um das mal so auf Deutsch mit ein bisschen Humor zu sagen, weil es war alles andere als humorvoll, als er zu mir kam. Und aber nach diesen Monaten war das für ihn so weltbewegend anders für seinen emotionalen Zustand, dass er einfach so mit seiner inneren Verpflichtung, die er gemeint hat, also mit dieser übertriebenen, überzogenen Pflichtbewusstsein, dass er dem anderen nicht mehr gerecht werden konnte, und das war für ihn großartig. Und für mich auch. Also ich war dann auch tief beeindruckt, wie er das dann gemacht hat.
Schön. Ja, das ist ja dann auch, wenn man so eine bewegende Geschichte begleiten darf und dann am Ende das schöne Ergebnis sieht, das ist ja wirklich auch ein tolles Kompliment, was ja. Man dann so auf der Gefühlsebene zurückbekommt. Wolfgang, wir sprechen ja heute mehr denn je. Wir haben die Messenger, die Mails, die Meetings, Social Media. Gerade eben, als wir ja gesprochen haben, hat es bei mir auch irgendwo wieder Pling gemacht. Ich musste erstmal das Gerät suchen, wo es letztendlich sich gemeldet hat. Es war eine WhatsApp-Nachricht, jetzt habe ich mal alles stumm gestellt. Aber das zeigt ja schon, wir sind ja permanent unter Feuer, was die Kommunikation angeht. Trotzdem, und das finde ich eine ganz spannende Beobachtung, also ich nehme das ganz oft mit, warum haben Menschen oder viele Menschen das Gefühl, dass echte Kommunikation immer schwieriger wird? Das beobachte ich ganz oft in meinem Umfeld.
Zunächst mal, was ist echte Kommunikation? Also für mich bedeutet echte Kommunikation eine verbindende Kommunikation, eine Kommunikation, die auch ein gewisses Maß an Tiefe haben muss und nicht nur oberflächlich ist. Und wir sind einfach durch die Social-Media-Kommunikation, durch das Durchswipen, durch die ganzen Nachrichten, ist unser Gehirn natürlich auch massiv überfordert, weil das ist alles zu viel, es sind zu viele Sinneseindrücke, die gar nicht mehr richtig verarbeitet werden können. Und da fällt den Menschen dann oft, sich bewusst Zeit zu nehmen, auch gerade in einer Partnerschaft, in einer Beziehung, die einem wichtig ist, sich die Zeit zu nehmen, wirklich sich auf den anderen einzulassen, sich für den anderen zu interessieren. Und ich erlebe das auch leider sehr, sehr oft im Business-Kontext. Ich arbeite ja sehr, sehr viel nur mit dem Top-Level, C-Level und Vorstandsebene. Und da erlebe ich einfach sehr, sehr oft, dass der Zeitdruck und die Gemengenlage an Informationen, die tagtäglich zu bearbeiten sind, so groß ist, dass für die wirklichen tiefen Begegnungen mit einem Mitarbeiter, mit einer Mitarbeiterin gar nicht da ist. Obwohl es das Wichtigste ist. Also gerade jetzt in dieser ganzen KI-Ära, in dieser KI-Einführung auch in Unternehmen, dieser Druck, diese Ängste, die da sind, da braucht es ganz, ganz dringend eine wirklich aufrichtige, verbindende Kommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeiter.
Und ich glaube einfach wieder so dieser Fokus, ne, auf das Gespräch, also dieses mal alles ausblenden, was mich in diesem Moment einfach ablenken kann. Ich kann das selber an mir auch oft beobachten, wenn ich mal mittags mich mal 10, 15 Minuten irgendwo hinsetze. Früher war es so, dann hat man sich in den Garten gesetzt oder in den Park, man hat mal so ein bisschen in die Ferne geguckt, hat die Gedanken mal schweifen lassen. Das hat entspannt. Ja, also Körper und Geist, sag ich mal. Heute ist es ja ganz oft so, hinsetzen, mal kurz durchschnaufen, behauptet, wir lassen vielleicht das Laptop, die Arbeit mal liegen und haben das Smartphone in der Hand und dann geht's durch die sozialen Medien. Und wie du schon sagst, man wird zugeballert mit Informationen, die ja im Kopf auf jeden Fall was machen. Ich merke ganz oft, wenn je nachdem, was gerade so in der Welt passiert, der Algorithmus spült es einen ja rein, du guckst dir einmal was an und man hat schwuppsdiwupps den Eindruck, mein Gott, die ganze Welt ist schlecht. Guck mal, da ist das passiert und irgendwann zieht es einen emotional runter. Hältst du denn in deinem Bereich auch mal solche ganz strikten Social-Media-Pausen ein oder sagst du auch deinen Klienten, deinen Kunden, die du berätst, Junge oder Mädel, leg das Ding mal zur Seite, ertrag mal wieder Langeweile, weil das ist ja was, was viele verlernt haben.
Also unbedingt. Social Media Detox ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also auch wirklich bewusst mal das Ding auszumachen, auch wirklich auszumachen, Flugmodus rein, zur Seite legen. Weißt du, die ganz, ganz viele Menschen, das merke ich immer wieder in meiner Arbeit, dass viele Menschen Mühe haben, mit sich selbst allein zu sein. Und je mehr wir natürlich in diesem Social-Media-Zirkus drin sind, umso schwerer fällt es, dann auch wirklich mal mit sich allein zu sein oder mal einfach ein Buch zu lesen. Also ich lese sehr, sehr gerne, ich lese auch sehr viel. Ich habe gerade ein extrem spannendes Buch von meinem Buchhändler empfohlen bekommen, von Mark Ellsberg. Eden heißt es, wenn das Sterben beginnt. Und da geht es um das Sterben der Welt, um die Natur. Und er hat ja auch Blackout geschrieben, was ja ein absoluter Mega-Weltbestseller wurde. Und genauso spannend ist dieses Buch. Und ich freue mich darauf, dann immer wieder zu sagen, so, jetzt mache ich Pause. Und dann lege ich mein Handy in den Flugmodus und dann setze ich mich an einen schön bequemen Ort. Und dann lese ich mal wieder 50 Seiten. Und das ist für mich dann auch so ein Abschalten. Ja, so ein Weg von dem, was da so einfach einen drückt. Ja, wenn es dann wieder ping, ping, macht. Und ich bin ja auch eine Person des öffentlichen Lebens auf allen Kanälen und dann immer wieder kommt dann natürlich irgendwo eine Nachricht, ob es eine gute ist oder auch mal nicht so eine gute, das kennst du ja auch, lieber Thorsten. Damit leben wir ja auch. Aber es ist eine Ablenkung. Es ist eine Ablenkung, um mal den Fokus auf uns zu haben.
In diesem Podcast Wirkstoff Worte finde ich es immer ganz spannend, auch mal so auf ganz bestimmte Wörter, vielleicht Formulierungen einzugehen. Ich hatte kürzlich einen Gast, der mal gesagt hat, die Wörtchen aber oder eigentlich, die musst du eigentlich aus deinem Wort, eigentlich, ich sag schon wieder, die musst du aus deinem Wortschatz streichen, weil die eigentlich schon signalisieren, dass du was sagst, was du unter Umständen gar nicht ehrlich so meinst. Darum würde mich mal interessieren, gibt es da so Wörter oder Formulierungen, die ja besonders stark wirken, obwohl die Wirkung aber im ersten Moment gar nicht so bewusst wahrgenommen wird? Wie siehst du das?
Ja, Thorsten, eigentlich schon und uneigentlich auch. Also ja. Ich erlebe das ja auch immer wieder und ich ertappe mich manchmal auch, habe ich vorhin das Wort eigentlich oder aber benutzt?
Ich denke gerade nach, aber ich glaube, das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, wenn wir uns unterhalten, ja. Also mein Gast hatte dann ein total schönes Beispiel gebracht, das war der Thorsten Hafner, ist ja ein sehr bekannter Mentalist aus München, ja. Als Gedankenleser ja auch bekannt in der Medien- und Showwelt. Und Thorsten hat mal gesagt, wenn ich dir jetzt sage, wir kennen uns seit über 20 Jahren, ist doch eigentlich schön. Ja, dann hätte er sich den Satz eigentlich auch sparen können, weil er sagte, wenn ich es wirklich richtig sage, würde ich sagen, Mensch Thorsten, wir kennen uns seit 20 Jahren, das ist total schön. Hat direkt eine ganz andere Wirkung. Das fand ich einen super Vergleich.
Ja, ich höre ja auch das eben, ich höre da drauf. Ich höre tatsächlich auf eigentlich und auf aber. Und wenn dann ein Klient sagt eigentlich, dann sage ich und uneigentlich. Sie stellen dann die Gegenfrage. Dann sagt er, ja stimmt, eigentlich. Und dann, und bei aber ist es so, es löst ja im Gehirn was aus. Und das aber macht alles das kaputt, was vor dem Aber gesprochen wurde. Also das Aber zerstört, also zu sagen, Mensch Thorsten, also das ist jetzt wirklich eine tolle Aufzeichnung hier mit dir, aber das Setting finde ich jetzt nicht ganz so toll. Dann würde ich das, was ich gesagt habe, eine tolle Aufzeichnung total zerstören, weil dein Gehirn erinnert sich dann in dem Moment nicht mehr dran, weil der Gefahrendetektor ist sofort aktiv. Der Gewinndetektor, der das gehört hat im Emotionshirn, diese Wertschätzung, die wird sofort ausgeblendet, weil der Gefahrendetektor sofort das Kommando übernimmt, weil er das Aber gehört hat. Ja, weil das Aber heißt, das, was ich gesagt habe, stimmt nicht, sondern das, was jetzt kommt, stimmt. Und dann ist natürlich der Fokus dann da drauf. Also das Aber, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo man das Aber auch wirklich benutzen kann. Ansonsten sollte man das wirklich durch und ersetzen.
Das ist ja schon mal ein guter Tipp. Du beobachtest Menschen ja sehr genau in Gesprächen. Das merkt man ja auch, wenn man sich mit dir in Ruhe unterhält. Ich finde das immer auch spannend. Ich passe dann immer genau auf, was formuliere ich jetzt gerade wie. Aber das Schöne ist, man kann ja dann auch drüber schmunzeln, denn keiner ist ja perfekt in der Kommunikation. Es passieren immer mal kleine Fehler. Aber wenn wir jetzt mal so die Kommunikation generell betrachten, die findet statt unter Freunden, in der Firma, das heißt im Team, in der Partnerschaft natürlich. Gibt es für dich so typische Kommunikationsfehler, die, ja, ich sag mal, besonders häufig dafür sorgen, dass eben Beziehungen, Teams oder auch Partnerschaften unnötig schwierig werden?
Tatsächlich, die gibt es. Und es gibt einen ganz, ganz gravierenden Fehler, der wird einfach von uns vom Gehirn gesteuert, weil wir auch gerade in der Zeit jetzt, wo wir so einen Overload an Informationen haben, ein Automatismus stattfindet, dass wir sofort abwägen und sofort letztendlich unsere eigene Meinung bilden wollen, ohne den anderen überhaupt zu verstehen. Die eigene Meinung ist da und die wollen wir dann auch meistens gerne sofort kommunizieren, fallen dann vielleicht sogar dem anderen ins Wort und lassen ihn gar nicht ausreden. Und ich habe da vor Jahren ein sehr, sehr gutes Zitat dazu geprägt, auch aus verschiedenen Situationen in der Arbeit mit Klienten heraus. Verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen. Ich wiederhole es nochmal. Verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen. Das heißt, mich innerlich wirklich auf den anderen einzulassen wollen. Ich will mich auf ihn einlassen. Ich will verstehen, wo steht er? Was ist seine Meinung? Was ist sein Standpunkt? Welche Sicht hat er auf diese Dinge? Ja, um mir dann letztendlich danach erst ein Urteil zu machen und nicht schon gleich mit meinem Vorurteil, ja, das ich mir ja schon gebildet habe, dann sofort in das Gespräch zu fallen oder dann sofort, und das sagt man oft ja auch den Männern nach, wenn man Frauen fragt, was wünschst du dir von deinem Partner, dass er mir mal zuhört und nicht immer schon gleich mit der Lösung kommt. Ja, weil wir haben da irgendwie so ein Baumarkt-Syndrom im Kopf, weil wir wissen dann ganz genau, in welchem Regal, auf welcher Etage im Baumarkt liegt das, was wir jetzt brauchen. Und damit kommen wir dann sofort eben auch, wenn einfach mal die Person nur gehört werden will.
Ja. Ein ganz, ganz spannendes Schlagwort ist der sogenannte Nebelgeist. Davon hast du mir erzählt, denn du machst diesen sogenannten Nebelgeistertest. So, jetzt müssen wir mal kurz erklären, was dahinter steckt. Ich habe den nämlich selbst gemacht und fand das hochgradig spannend. Dabei geht es ja um unsere inneren Muster, die unsere Wahrnehmung und unser Verhalten beeinflussen können. Und ich habe diesen Nebelgeistertest gemacht und ich kann es ja einmal vielleicht vorweg schicken. Bei mir kam raus, ich bin der totale Perfektionist. Aber das ist ja nicht alles, was dieser Test aussagt. Das geht ja ganz, ganz tiefgründig. Was können Menschen erfahren, wenn sie deinen Nebelgeistertest machen?
Also sie lernen sich dadurch einfach zu verstehen. Sie lernen sich zu verstehen, warum sie in gewissen Situationen immer wieder gleich handeln. Und wir handeln ja oft in gewissen Situationen immer wieder gleich. Das ist derselbe Automatismus, der dann da stattfindet. Und dann hinterher fragen wir uns, warum habe ich jetzt schon wieder so reagiert? Ja. Und das zeigt der Nebelgeistertest. Es kommt aus der Transaktionsanalyse. Das sind die inneren Antreiber, die da dahinter stecken. Und wenn die inneren Antreiber, die grundsätzlich sehr, sehr gut sind, also sehr positiv für uns, und bei deinem Antreiber, wo du dich ja gerade geoutet hast, der Perfektionist, da steckt der Sei perfekt dahinter. Und es ist ja gut, wenn wir eine gute Arbeit, wenn wir gute Qualität abliefern wollen. Nur wenn er einfach überbordet, ja, dann ist er für uns eher bremsend, weil er uns Energie raubt. Das heißt, weil wir dann eben noch eine Runde drehen und noch eine Runde und dann nochmal überlegen und dann nochmal schauen und den wieder einfach in seinen förderlichen Bereich zurückzubringen, das ist dann das, was dann einfach einem klar werden kann in dem Moment, wenn man das gemacht hat. Und um einfach auch diesen, weißt du, wir überlegen uns das ja nicht. Also ein Perfektionist überlegt sich ja nicht, soll ich das jetzt nochmal machen oder nicht. Der macht es einfach nochmal, weil er so getrieben ist. Und es ist ein Automatismus, der gespeichert ist. Und der hat natürlich seinen Ursprung meistens in der Kindheit. Also es passiert sehr, sehr viel in dem Alter von 3 bis 7, das ist die frühkindliche Bindungserfahrung, da passiert sehr, sehr viel, auch in der Sozialisierungsphase, wo dann noch Lehrer und Ausbilder und so weiter dann auch noch mit im Spiel sind, ja, nebst der Familie. Und unser Gehirn versucht ja von uns in allererster Linie durch die Aktionen Schaden abzuwenden, dass wir nicht Schaden nehmen und dass wir nicht in eine Gefahrsituation reinlaufen. Und da werden Automatismen gebildet, die funktionieren und die immer schon funktioniert haben. Und wenn wir jetzt auch in einem ganz anderen Kontext in ähnliche Situationen kommen, um dass das Gehirn Schaden abwenden muss oder will, dann kommt so ein Automatismus. Und unser Gehirn muss Energie sparen. Es hat einen Körperanteil von 2%, verbraucht aber im Ruhezustand irgendwo 20% Energie. Das heißt, es ist alles darauf ausgelegt, Energie zu sparen mit Handlungen und dafür dienen die Automatismen.
In diesem Test geht es ja nicht nur um den Perfektionisten. Da ist auch die Rede von dem Getriebenen, dem Kämpfer, dem Angepassten oder dem Gepanzerten, der so gar nichts an sich ranlässt. Diese inneren Muster in unserer Sprache und in unserem Verhalten, ja, wie beeinflussen die Kommunikation? Das ist jetzt wahrscheinlich, kann man es gar nicht so pauschal beantworten. Aber mir ist nochmal wichtig, dass es natürlich ganz, ganz viele Typen gibt. Also neben dem Perfektionisten eben der Gepanzerte. Und das muss man ja erstmal verstehen. Und dann, denke ich, in einem nächsten Schritt auch überlegen, wie wirkt sich diese Eigenschaft wiederum darauf aus, wie ich mit Menschen kommuniziere?
Die wirkt sich natürlich aus, weil ich dadurch natürlich gesteuert bin. Also zum Beispiel der Gepanzerte, ja, wenn du den gerade genannt hast. Der Gepanzerte, der hat ganz, ganz große Mühe, um Unterstützung zu bitten. Der hat auch Mühe, sich zu zeigen, wie es ihm geht. Das heißt, der versucht einfach, es mit sich selber auszumachen, es selber hinzukriegen. Oder der Angepasste zum Beispiel. Der Angepasste, der hat einfach, ja, wie der Antreiber schon heißt, sei gefällig, mach es allen recht, ja. Der hat enorm Mühe, Nein zu sagen. Das heißt, der überfordert sich, wenn der Angepasste übertrieben ist, dann überfordert er sich maximal, weil er will es allen recht machen. Und es allen recht zu machen, ist eine Kunst, die niemand kann. Das geht einfach nicht.
Was mir manchmal auffällt, wenn ich in Gesprächen bin, also es gibt da so ein paar Spezies, bei denen weiß ich das einfach, da kann ich auch mit umgehen, aber es fällt mir trotzdem immer wieder auf, so eine Eigenart von Menschen. Viele hören gar nicht wirklich zu, sondern ich merke schon, dass sie währenddessen ich noch rede, überlegen, was sie gleich antworten wollen. Also ich merke, es fällt teilweise meinen Gesprächspartnern wirklich schwer, erstmal in Ruhe zuzuhören, sondern ich sehe dann schon, aber vielleicht auch, weil ich ein empathischer Mensch bin, weil ich darauf achte, weil mich Kommunikation und auch die Wirkung dabei im Gesicht, die Mimik sehr interessieren, da sehe ich schon, bei dem rattert schon im Kopf, obwohl der noch kein Wort gesagt hat. Ich finde, vielen fällt echtes Zuhören echt schwer. Wie ist das in deinem Beruf, in deinem Coaching? Was bemerkst du da? Siehst du das ähnlich?
Ich sehe es nicht nur ähnlich, ich sehe es genauso. Also okay. Ich unterstreiche das, Thorsten. Und Schulz von Thun hat ja mal da auch dann gesagt, zu unterscheiden zwischen Zuhören und aktivem Zuhören. Ich habe das dann noch ein bisschen ausgeweitet, weil mir ja die Details der Worte unglaublich gut gefallen. Ich finde die deutsche Sprache eine wundervolle Sprache, weil wir so viele Möglichkeiten haben, detaillierter noch auf etwas einzugehen mit den Worten. Und ich habe dann gesagt, hinhören ist das aktive Zuhören. Weil wenn ich zuhöre, dann habe ich vielleicht die Aufnahmefähigkeit zugemacht. Und wenn ich hinhöre, dann, und das können jetzt die Zuhörer natürlich nicht sehen, aber ich beuge mich jetzt zur Kamera hin. Das heißt, ich beuge mich, ich nähere mich dir hin, um wirklich hinzuhören, um nah bei dir zu sein. Und eine gewisse Nähe für eine Kommunikation muss einfach da sein.
Gibt es sowas wie eine ganz kleine oder einfache Veränderung, die, weil du sie gerade angesprochen hast, auch unsere Hörerinnen und Hörer jetzt beim Hören unseres Podcasts heute schon mal testen können in Gesprächen, damit ja sie die Wirkung ihrer Worte oder auch die Wirkung der Kommunikation vielleicht sogar verbessern können? Also so ein kleiner Lifehack für die Kommunikation sozusagen.
Thorsten, ja, da gibt es natürlich einige Lifehacks, und tatsächlich ist der größte Lifehack, den ich immer wieder erlebe, wenn jemand in ein Gespräch geht, definitiv präsent zu sein. Das heißt, den Fokus auf diesen Moment zu haben und an nichts anderes zu denken, sich mit nichts anderem zu beschäftigen. Handy zur Seite, Handy aus, Türe zu, sich bewusst auch mit dem Gegenüber darauf committen, dass die Zeit jetzt uns gehört und dass wir uns jetzt einander begegnen auf einer aufrichtigen und wertschätzenden Art und Weise auf Augenhöhe, ohne dass wir wirklich schon mit irgendwelchen Dingen, die wir jetzt uns vorgenommen haben für das Gespräch, reinzugehen und wirklich versuchen, eine Verbindung aufzubauen, eine empathische Verbindung aufzubauen und den anderen mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen wahrzunehmen. Und das kommt aus der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg, wo es ja eben genau um diese vorurteilsbeurteilungsfreie Begegnung geht, wo es wirklich darum geht, über was sprechen wir, was macht es mit mir, welche Bedürfnisse stecken dahinter, welche Gefühle habe ich. Und da gibt es ja diese wunderschöne liegende Acht, also die liegende Acht, die kennt, glaube ich, jeder. Und wenn wir diese beiden Kreise, die ja in der liegenden Acht entstehen, in den einen Kreis schreiben ich und in den anderen Kreis du, und ich fange beim Ich an und ich fange beim Ich, also in dem Ich-Kreis unten an und bewege mich in den Du-Kreis von dem anderen, um verstehen zu wollen, wie geht es dir, welche Bedürfnisse hast du, welche Gefühle sind gerade aktiv bei mir. Und dann geht man ja in dem Kreis weiter und kommt dann zurück in den Ich-Kreis. Welche Bedürfnisse habe ich und welche Gefühle, was macht es gerade mit mir? Und wenn wir uns in dieser Endlosschleife, in dieser liegenden Acht miteinander bewegen, dann entsteht Verbindung. Und dann entsteht in dieser Schnittmenge, wo sich diese beiden Kreise schneiden, entsteht eine Schnittmenge von gemeinsamen Bedürfnissen, gemeinsamen Gefühlen, die wir haben mit der Situation, über die wir sprechen. Und genau da drin ist dann auch die Gemengenlage für eine Lösung, die für beide stimmig ist.
Das hat ja auch was mit Selbstreflexion zu tun, denke ich mal. Also wenn man sich auch immer mal wieder so darauf besinnt, ich finde das ein total schönes Bild mit dieser liegenden Acht, denn ich hatte gerade noch mal so, während du das so erklärt hast, bin ich noch mal in die verschiedenen Kommunikationstypen so gedanklich zurückgegangen von eben. Da hat man über den Angepassten oder den Gepanzerten auch gesprochen. Das heißt, wenn man so ein bisschen mehr in sich reinhorcht und das so ein bisschen trainiert durch diese kleinen Übungen, die du gerade so genannt hast, dann müsste ich doch folglich auch irgendwann für mich selbst erkennen, ui, das, was ich jetzt mache oder die Art und Weise, wie ich jetzt mit jemandem spreche, die kommt aus meinem Muster heraus. Und das kann ich ja dann vielleicht auch bewusst steuern oder sogar ablegen oder um wieder freier sprechen zu können.
Exakt. Und da kommen wir wieder zurück zu ziemlich vom Anfang. Wenn wir uns nicht wirklich Zeit für uns nehmen, für uns selbst, und um für uns selber innere Klarheit auch zu schaffen. Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Werte? Was macht es mit mir, wenn ein Wert nicht erfüllt wird? Wie sind dann meine Reaktionsmuster auf die in der Situation, wenn ein Wert nicht erfüllt ist? Also wenn für mich ein Wert Aufrichtigkeit ist, und ich merke, die andere Person ist nicht aufrichtig, dann macht es ja was mit mir. Ja, wenn ich aber den Wert nicht kenne, dass mir Aufrichtigkeit wichtig ist, ja, wie soll ich dann da auch entsprechend mich damit auseinandersetzen? Und da braucht's eben wirklich, wie du gesagt hast, die Auseinandersetzung mit mir selber zunächst mal.
Wir haben unfassbar viele spannende Themen der Kommunikation ja besprochen. Ich finde es trotzdem immer ganz schön am Ende von so einer Podcast-Folge, wo man wirklich so wirklich in die Tiefe geht auch. Wenn du dir jetzt mal aus diesen Dingen, die wir gerade besprochen haben in der vergangenen halben Stunde, eine Sache aussuchen müsstest, die du jetzt gleich unseren Hörern mit auf den Weg gibst, also vielleicht einen ganz besonders wichtigen Gedanken für die Kommunikation. Was wäre deine persönliche Empfehlung für heute, Wolfgang?
Verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen. Das führt zu gelingenden Beziehungen. Und es ist wirklich nochmal, ich möchte mich da gerne bewusst nochmal wiederholen dürfen. Das ist nicht einfach. It's simple but not easy, hat Marshall Rosenberg immer gesagt zur gewaltfreien Kommunikation. Man muss es trainieren, man muss es sich vornehmen und man muss die innere Haltung dazu einnehmen. Ich will jetzt den anderen verstehen und komme nicht gleich mit irgendeiner Idee, mit irgendeiner Lösung, mit irgendeinem Gegenargument, mit irgendetwas, sondern ich lasse mich jetzt auf den anderen ein. Ich will ihn wirklich verstehen und ich muss nicht damit einverstanden sein. Das können wir nachher dann drüber reden, mit was ich nicht einverstanden bin. Da ist es wieder in der liegenden Nacht. Was macht es mit mir? Welches Bedürfnis? Welche Gefühle? Also das sind so die Dinge, die ja auch so miteinander verknüpft sind. Und das einfach mal auszuprobieren. Einfach mal auszuprobieren, bei der Freundin, bei der Frau, bei der Kollegin, beim Kollegen, beim Freund. Da habe ich dann schon oft das Feedback bekommen, dass dann mich die Person angerufen und gesagt hat, also du, das war so ein geiler Tipp, weil ich wurde dann gefragt, was ist mit dir plötzlich los? Du hörst mir ja richtig zu.
Also ein tolles Beispiel dafür, das zeigt, gute Kommunikation ist kein Hexenwerk, sie kann gelingen, aber letztendlich ist es wie bei ganz vielen Dingen im Leben, man muss erstmal bei sich selber anfangen. Wolfgang, ich fand das ein unfassbar spannendes Gespräch und wir verlinken nochmal deine Website hier in den Shownotes zu dieser Episode von Wirkstoff Worte und ich würde sehr gerne auch den Link zu deinem Nebelgeistertest da reinbringen nochmal. Das geht ja auch mit QR-Code, den kann man dann scannen auf deiner Seite, weil ich den einfach den Menschen mal ans Herz legen will, weil ich habe viel über mich erfahren, was ich schon wusste, ja, was ich geschätzt habe oder wie ich mich eingeschätzt habe, aber eben auch ganz viel, wo ich dachte, ui, also mit dieser Eigenschaft solltest du vielleicht einfach auch mal aufpassen, denn es gibt ja nun viele Eigenschaften, um nochmal auf mich als Perfektionisten zurückzukommen, die einen auch in anderen Lagen des Lebens bremsen können oder sogar auch unter Umständen gesundheitsgefährdend sein können. Und ich glaube, da sollte auf jeden Fall der Appell sein, dass jeder mal diesen Test machen sollte. Du wertest den ja dann aus und man kriegt ja dann diesen Nebelgeister-Report von euch.
Ja, genau. Ja, da haben wir natürlich sehr, sehr viele Jahre Erfahrung reingesteckt in das Ganze. Also ich arbeite jetzt seit 16, 17 Jahren mit den inneren Antreibern und seit einigen Jahren habe ich jetzt dieses Produkt entwickelt und auch diese Reports entwickelt, um einfach auch hier sehr, sehr konkret jedem sofort mit seinem dominanten Nebelgeist Impulse zu geben. Das Ganze ist ja kostenfrei, um einfach hier wirklich auch etwas an Mehrwert der Menschheit zurückzugeben, dass es mir so gut geht, ich so eine tolle Arbeit machen darf. Und vielen Dank fürs Verlinken. Ja, sehr, sehr gerne. Freue ich mich natürlich darüber, dass du das auch in deinem Kreis hier mich so wertgeschätzt hast. Vielen Dank dafür, Thorsten. An der Stelle auch nochmal.
Sehr, sehr gerne. Wolfgang Walter Wulle, Master of Cognitive Neuroscience und Potential Profiler. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, lieber Wolfgang. Und ich freue mich schon sehr auf unsere nächste persönliche Begegnung. Jetzt sind wir über Zoom zusammengetroffen und dann können wir die Gespräche sicherlich nochmal vertiefen. Alles Gute dir und weiterhin so viel Erfolg.
Vielen Dank, Thorsten, dir auch und einen wunderschönen Tag noch.
Wirkstoff Worte. Der Podcast über Präsenz, Haltung und die Kunst klarer Worte. Ich bin Thorsten Slegers.